Nun, wir freuen uns, dass wir hier wieder unter euch sein dürfen. Und bevor ich auch das Thema betrachte, möchte ich doch noch einen Vers aus dem Maleachi lesen. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde das Gesetz suche. Das war für Gott schon so überaus wichtig im alten Bund. Denn wo der Priester nicht mehr die Lehre bewahrte, dann ging es bergab. Gott sucht sozusagen das Gesetz oder die rechte Lehre aus dem Mund des Ältesten oder des Predigers. Und wo eine Gemeinde vor Gott den rechten Stand einnimmt, sucht sie auch die rechte Lehre aus dem Munde des Verkündigers. Paulus sah ja schon im Geiste, wie auch der Glaube abnehmen wird und wie Irrtümer aufkommen werden. Und jedes Abweichen von der Lehre ebnet die Bahn für noch deutlichere Abweichungen. Das lehrt die Erfahrung, das lehrt uns die ganze Kirchengeschichte. Und man mag auf bessere Zustände hoffen, aber es ist dann ein vergebliches Hoffen, wenn man nicht bei der Lehre bleibt. Und es ist ein Spiel mit dem Feuer der ewigen Verdammnis, wenn man nicht bei der biblischen Lehre bleibt, bei dem, was man gelernt hat. Das steht in den letzten Versen der Offenbarung so auch angedeutet. Und welchem die Wahrheit befohlen ist, von dem wird Gott sie auch fordern. Und unser Licht, das wir haben, unsere Erkenntnis, das wird Gott auch einmal von uns fordern. Ob wir dabei geblieben sind, genauso wie er damals im alten Bund das von den Priestern forderte, bei der Lehre, bei dem Licht zu bleiben. Und besonders gilt das auch in dieser Zeit den Ältesten, den Predigern, dass aus ihrem Munde die Lehre nach der Heiligen Schrift verkündigt wird. Und ihnen ist diese Aufgabe zugeteilt worden und sie sollen ihre Aufgabe unter der Furcht Gottes ausführen. Wir wollen uns nun unserem Thema zuwenden. Und ich habe die Überschrift für heute: Demut, ein köstliches Juwel. Wir haben schon eingangs über die Demut gesungen. Wir hörten auch in dem Chorlied "Heiland, hilf mir siegen". Ja, das ist das, was wir doch brauchen in dieser Zeit. In unserem Gott dienen, den Sieg in allen Bereichen des Lebens und dass wir auch bei der biblischen Demut bleiben. Ich lese uns dazu aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 5 und 6. Desgleichen, ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten. Allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wenn auch die Überschrift lautet, Demut ein köstliches Juwel, es gibt so sinnverwandte Worte für Juwel, das heißt, es ist ein Meisterstück, das angefertigt wurde. Manche Diamanten sind sehr, sehr teuer, weil sie auch besonderen Schliff bekommen haben. Es bedeutet, dass es eine besondere Auslese ist oder ein Mensch auch ein Vorbild ist. Und das ist so. Wer wirklich in dieser Demut lebt, der ist ein Juwel in Gottes Augen und ist auch wertvoll vor allen Menschen. Hochmut kommt vor dem Fall, so sagt Gottes Wort. Und niemand, der Gott dient, möchte doch zu Fall kommen. Und doch ist uns auch diese Warnung hier gegeben. Und man kann es immer wieder feststellen, wenn der Mensch die Demut verliert, er wird in seinem Wesen dreister, frecher, überheblicher, lässt sich kaum noch was sagen. Was ich sage, das ist Ja und Amen und sonst gilt nichts mehr. Das ist dann ein Zeichen, dass man mehr und mehr von der Demut abweicht. Und darum ist es von so großer Bedeutung, in der Demut zu bleiben. Petrus, er schrieb diese Verse ja hier in seinem Brief und ihm lag das auch so sehr am Herzen. Der Sohn Gottes selbst sagte ja, ich bin von Herzen demütig. Der König aller Könige sagt, ich bin von Herzen demütig. Und wir sollen das auch so sein. Was bedeutet Demut? Demut ist eine innere Tugend, die unsere Einstellung zu Gott, wir sind nichts, er ist alles. Meine Mitmenschen, meine Mitgeschwister schätze ich genauso oder noch höher als meine eigene Person. Demut kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet dienstwillig, also die Gesinnung eines Dienenden zu haben. Aber wer dient heute noch gerne? Es ist doch schöner, doch so ein bisschen Chef zu spielen und dazustehen und zu sagen, du mach mal das und du mach mal das, anstatt selbst anzugreifen. Und ich schätze immer die Menschen, auch manche Jüngere, die sehen, wo was runtergefallen ist und es dem alten Menschen aufheben, die bereit sind, in jedem Bereich zu dienen oder wenn auch in der Gemeinde etwas zu tun ist, die da willig sind, eine dienende Herzenseinstellung haben, das ist, was Gott erwartet. Auch was den Gemeindedienst betrifft, so lesen wir im 1. Timotheus 3, die Verse 12 und 13. Die Diener, lass einen jeglichen sein, eines Weibes Mann, die ihren Kindern wohl vorstehen und ihren eigenen Häusern, welche aber wohl dienen, die erwerben sich selbst eine gute Stufe und eine große Freudigkeit im Glauben an Christum Jesum. Die Diener, also die Mithelfer, sie sollen ein Vorbild sein. Damals hatten ja manche noch mehrere Frauen, das stand biblisch fest. Solch ein Diener sollte nur eine Ehefrau haben und vor allen Dingen sollte er auch den Kindern und seinem eigenen Haus gut vorstehen. Das ist auch ein schöner Hinweis, ein wichtiger Hinweis in dieser Zeit, wer eine Aufgabe hat in der Gemeinde, wer da mithilft, wer der Gemeinde dient, der sollte sich dieses Wort zu Herzen nehmen und Gott bitten, Herr, hilf mir, meinem Hause so vorzustehen, wie du es willst. Und das, wenn man dann wo zu Besuch kommt, hinfährt, dass man auch das Zeugnis hat, der hat seine Kinder erzogen. Die tun, was er sagt und die sitzen auch ordentlich im Gottesdienst. Oder dem Bruder Friedrich Krebs, der hatte ja zwei Söhne und eine Tochter, dem wurde das Zeugnis ausgestellt, die Kinder sitzen vorne wie eine Eins. Und das geht uns ja so ein bisschen verloren, dieses stille Sitzen. In der Schule müssen sie auch eine gewisse Zeit stille sitzen. Und das ist auch gut, wenn sie das lernen, auch im Hause Gottes herrscht Ordnung und da hat auch Ruhe zu herrschen, wenn wir uns vor Gott nahen. Demut bedeutet ja auch weiter Bescheidenheit. Man strebt nicht nach Geltung oder Ruhm. Demut bedeutet weiter die richtige Einschätzung der eigenen Werte. Jemand sagte mal so, Demut ist Unverwundbarkeit. Und wenn jemand schnell beleidigt ist, dann ist das ein Zeichen, dass die Demut fehlt. Man sagt vielleicht, was man auch zu jedem anderen sagen würde, aber der ein oder andere, dem die Demut fehlt, der ist dann so gekränkt, der spricht vielleicht wochenweise nicht mit einem, ist so beleidigt, weil man da vielleicht nur einfach mal die Wahrheit gesagt hat. Aber das ist dann ein Zeichen, dass eben die Demut fehlt. Die Demut erwartet auch, oder wer demütig ist, der wird nicht überheblich sein, der wird sich nichts einbilden, der ist nicht arrogant, der ist kein Egoist, bei ihm dreht sich nicht alles um sich selbst, bei ihm ist keine Selbstsucht zu finden. Diese Dinge, die sind bei dem Demütigen nicht aufzufinden, sie sind ferne von ihm. Und mit diesen Charaktereigenschaften, oder dass manche vielleicht viel von sich halten oder so hoch von sich denken, da mit diesen Menschen findet, oder bei diesen Menschen findet man eben oft das, was Gott aber bei den Menschen sucht und was er bei ihnen nicht findet, eben diese Demut. Manche sind von Natur aus sehr begabt und sehr fähig und neigen manchmal sehr dazu, sich auch darauf etwas einzubilden. Aber ich kenne auch Brüder, die sind sehr begabt und haben es im Leben weit gebracht. Aber sie sind demütig. Du weißt gar nicht, was alles in ihrem Kopf ist, sozusagen. Wer ihn nicht näher kennt. Aber die Demut ist da trotz Bildung, trotz Wissen. Und sie dienen von ganzem Herzen in aller Demut Gott. Also ob wir nun viel Wissen, viel Bildung haben oder nicht, Gott erwartet von uns die wahre Demut. Und Größe, so sagt ein Sprichwort, Größe zeigt sich immer demütig. Und dazu möge Gott uns helfen. Demut bedeutet aber nicht, dass wir zu allem Ja sagen und dabei den festen Stand für die biblische Wahrheit und das Gottdienen verlieren. Schlagen wir das erste Buch Samuel auf und lesen von dem Propheten oder von dem Priester Eli. Er hatte eine Verantwortung und er wusste, dass seine Söhne gottlos sind. Nicht nach dem Gesetz mit dem Opfer umgehen. Seine Aussagen waren aber nur so, ach nicht, meine Kinder. Und das war es. Aber Gott hat von ihm erwartet, das abzustellen und auch diese Söhne nicht weiter arbeiten zu lassen. Also Demut bedeutet nicht, dass wir in der Eli-Mentalität handeln und das, was nicht richtig läuft, laufen lassen und nicht auch mal sagen, jetzt ist Schluss, du bist ein paar Mal ermahnt worden, jetzt ist es genug und so geht das einfach nicht weiter. Das ist auch, was Gott erwartet. Aber wenn einer mal ein Wort der Entschiedenheit spricht, müssen wir nicht denken, das ist ein hochmütiger Mensch. Nein, das ist das, was Gott von ihm erwartet, wie ich auch aus dem Maleachi vorhin kurz erwähnte. Gott erwartet von uns, von jedem Kind Gottes, dass wir auch Rückgrat beweisen, dass wir stehen, wo wir stehen sollen, aber auch nachgeben, wo Gott von uns erwartet, dass wir nachgeben sollen. Nun wollen wir mal Demut und Stolz vergleichen. Stolz und Demut können nicht zusammen in einem Herzen wohnen, weil der Erzfeind vom Stolz, oder sagen wir so, der Erzfeind von Demut ist der Stolz und Hochmut. Das passt beides nicht zusammen. Genauso wie bei den Magneten nicht Plus und oder so die gleichen Pole dann zusammenpassen, sondern sich abstoßen. Habe ich doch jetzt richtig gesagt, ja? Die gleichen Pole stoßen sich ab. Und so ist es eben auch mit Demut und Hochmut. Wie von anderen Dingen, so werden wir von Hochmut auch versucht. Und da erwartet der Herr, dass wir den Sieg behalten. Da hat jemand mal einen Bruder gelobt, hat sich wohl bedankt für die Predigt und er wusste wohl auch um die Gefahr, gelobt zu werden. Und als der Bruder ihn lobte, ja, sagt er, das hat mir der Teufel auch schon gesagt, dass ich so ganz gut bin. Und da sollen wir eben drüber wachen. Und die Versuchung ist ja da, wenn uns auch etwas gelungen ist, vielleicht als Chorleiter oder auch als Prediger, wie auch immer, dass dann so innerlich was aufsteigen will. Hast du gut gemacht, sehr gut gemacht. Aber dann ist der beste Weg, dass wir nach Hause gehen, auf die Knie Gott danken und auch innerlich dieser Versuchung widerstehen, uns zu erheben und dass wir uns etwas einbilden und dadurch in Gefahr kommen, stolz zu werden. Widerstehe dem Hochmut fest, sonst schlägt er Wurzeln und beraubt dich der reichen Segnungen Gottes. Wenn wir dem Hochmut nicht Widerstand leisten, dann berauben wir uns selbst dieser köstlichen Segnungen Gottes, auch in der Wortverkündigung oder wenn wir Gottes Wort lesen. Gott will keine hochmütigen Menschen haben. Wir lesen ja auch im Buch Daniel, wie er den einen König dort erniedrigte, dass er 7 Jahre lang wie ein Tier draußen lebte, bis er erkannte, Gott ist der Gott aller Götter. Und dann konnte ihn Gott wieder gebrauchen und setzte ihn wieder ins Amt. Also aus diesem Ereignis sehen wir doch, wie wichtig Gott auch die Demut nimmt. Wie wichtig das für unser persönliches Leben ist. Gott will keine Hochmütigen haben, nicht in seiner Nachfolge, nicht als seine Knechte und nicht als Diener im Reiche Gottes. Da mag man vielleicht sehr bekannt sein, als guter Redner sich entwickelt haben mit den Jahren, aber wenn die Demut verloren gegangen ist, dann kann Gott den Menschen nicht mehr gebrauchen. Hochmütige Menschen stellt Gott irgendwo auf ein Abstellgleis. Sie sind nicht mehr zu gebrauchen. Und die Gemeinde, wenn sie auch den richtigen Stand vor Gott hat, will sie auch nicht mehr hören. Sie empfinden das. Dieser Mensch, er spricht gut. Er hat einen guten Wortschatz und gute Gestik und Mimik und alles, was zu einem guten Redner gehört. Aber wenn da nicht die Demut ist, dann fehlt eben das Element, was der Herr bei jedem sucht. Solche Menschen, die da hochmütig sind, sie gehen manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand, ohne an andere zu denken. Aber es kommt dann der Zeitpunkt, wo Gott diese Menschen fallen lässt und sie kommen zu Fall. So sagt Gottes Wort. Stolze und Hochmütige kommen nicht in den Himmel. Sie werden einmal draußen stehen, sie werden draußen bleiben, weil die Demut fehlte. Ich las dort eine Begebenheit. Ein älterer Prediger legte sich mittags oder nachmittags ein bisschen hin. Und dann träumte er von einem Prediger, der sehr beliebt war, gut predigte. Und ihm wurde auch die Uhrzeit gesagt. Ich glaube, es war 4:30 oder 4:30 nachmittags. Er ist gestorben. Aber er kommt nicht in den Himmel. Und die Begründung war, er hat zu sehr seine eigene Ehre gesucht. Bei seinen Predigen hat er sich zu sehr selbst in den Vordergrund gestellt. Dieser alte Prediger wird wach von seinem Nachmittagsschläfchen und erkundigt sich, und tatsächlich, dieser so bekannte, angesehene Prediger starb genau um die Uhrzeit, die er dort in seinem kleinen Schlaf dort oder Traum gesehen hatte. Ist das nicht eine sehr deutliche Sprache auch für uns, auch für einen jeden, dass wir wirklich in aller Demut unseren Dienst verrichten, was wir auch immer tun mögen, die Demut, sie darf nicht fehlen. Wer demütig ist, der wird, oder den Demütigen erkennt man ja auch an gewisse Merkmale. Demut wird nicht dadurch beeinträchtigt, weil man mit manchen enger verbunden ist als mit anderen. Da lesen wir ja auch in Gottes Wort, dass Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes enger verbunden war als mit den anderen 9. Er nahm sie auch mit auf den Berg der Verklärung und hatte doch ein besonderes Verhältnis zu ihnen. Aber woran lag es? Besonders der Johannes. Nun, das lag darin, weil Johannes in seinem Herzen wohl sehr große Liebe hatte, vielleicht größere Liebe hatte zum Herrn oder bestimmt größere Liebe hatte zum Herrn als die anderen. Johannes lag an der Brust des Herrn. Aber wie es auch immer sein mag, wenn wir mit Geschwistern zusammen sind und zu manchen auch das Band der Liebe fester geknüpft ist vielleicht als mit anderen, wenn ich das so sagen darf, aber es darf in diesem allem kein Parteiwesen entstehen, denn alle Glieder sind am Leib gleich wichtig und auch in Gottes Augen gleich wertvoll. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, ab Vers 22. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns dünken, die Schwächsten zu sein, sind die Nötigsten. Und die uns dünken, am wenigsten ehrbar zu sein, denen legen wir am meisten Ehre an. Und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten. Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib also vermischt und dem dürftigen Glied am meisten Ehre gegeben, auf dass nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen. Und so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder, und so ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Und so sind wir verschieden, wir haben jeder seine Aufgabe und jeder hat so seinen Dienst zu verrichten. Jemand hat das mal so in Bildform verfasst und hat mal so die Werkzeuge einer Werkstatt aufgeführt, dass der Hammer vielleicht sagt, wo ich zuschlage, da ist alles kaputt und da wird alles ganz klein und der Bohrer sagt vielleicht wieder, ja, ich habe auch meine Aufgabe und wo ich mache oder wo ich bohre, da ist alles durchzuschauen, wo Löcher gebohrt werden und so weiter. Aber all diese Werkzeuge hängen nutzlos in der Werkstatt herum, wenn der geschickte Meister sie nicht zur Hand nimmt. Und wenn Gott uns nicht zur Hand nimmt und wir auch noch so geschickt sind, dann sind wir in dem Sinne auch unbrauchbar. Aber nimmt der Meister Gott uns in seine Hand, dann ist das kleine Werkzeug, vielleicht ein kleiner Schraubenzieher, dann und wann genauso nützlich wie ein großes Werkzeug oder wie eine sehr teure elektrische Maschine. Also wir sind nur dann gebräuchlich, wenn wir in Gottes Hand liegen und auch uns gebrauchen lassen, wie er will. Wer wirklich demütig ist, der wird sich nicht seiner Fähigkeiten rühmen. Und dazu lese ich aus dem 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer hat dich vorgezogen? Was hast du aber, das du nicht empfangen hast? So du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest? Welche Begabung wir immer haben mögen, ob wir viele Begabungen haben oder wir haben eine besondere Begabung, was hast du aber, das du nicht empfangen hast? Was wir sind und was wir haben, das haben wir doch von Gott. Und auch junge Menschen, die da studieren und es vielleicht auch in ihrem Leben zu etwas Besonderes bringen, möge Gott sie davor bewahren, sich etwas einzubilden. Da mag nur eine Krankheit kommen, ein Motorradunfall oder sonst dergleichen und man hat eine starke Verletzung am Kopf, dann ist von heute auf morgen der ganze Verstand nicht mehr verwendbar und man ist ein Invalide. So schnell kann es manchmal mit dem Menschen anders werden und deshalb haben wir immer Grund und Ursache, Gott zu danken und zu danken für Gesundheit des Leibes, für Gesundheit des Verstandes, was Gott gegeben hat und wollen uns davor hüten, uns etwas einzubilden. Denn was wir sind und was wir haben, alles ist von Gott. Auch die Gesundheit, die er uns immer weiter schenkt. Dafür wollen wir Gott dankbar sein. Nun die Frage, wer benötigt Demut? Die Antwort lautet, jeder vom Ältesten bis zum Neugeborenen, bis zum Kind in Christo, jede Altersschicht, jede Bildungsschicht, jede oder alle Kinder Gottes aus allen Völkern der Erde. Wir benötigen alle Demut. Und doch weist Petrus auf diese besondere Eigenschaft hin, die bei Jüngeren oft zu finden ist, und warnt die Jüngere im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5, desgleichen ihr Jüngeren seid untertan den Ältesten. Wir wissen auch um Gottes Gebot, ehre Vater und Mutter, ein graues Haupt sollst du ehren. Also Gott sieht das von der Seite, dass der junge Mensch respektvoll den Älteren oder Alten begegnen soll. Und deshalb auch der Hinweis, die Jüngeren, ihr seid untertan den Ältesten. Dann geht er weiter und schließt auch alle in seine Ermahnung ein, allesamt seid untereinander untertan. Also alle Bürger des Reiches Gottes sollen Demut suchen und sich auch darin erhalten, sollen darin stark und stärker werden. Aber wenn man manchmal so mitbekommt, dass junge Menschen ein Auftreten haben, als wären sie der Kaiser von China, nun dann fragt man sich ja manchmal, wo ist denn da die Demut und wie sieht es denn da im Herzen aus? Ist da das, was Gott erwartet? Ist da wirklich Heil? Ist da Erlösung, dass man erlöst ist von allem, auch von dem eigenen großen Ich und dergleichen mehr? Nun, das ist eine Ermahnung und ich muss sagen, für mich als Jugendlicher war das keine Frage, dass man auch Älteren gegenüber respektvoll ist. Auch andere Geschwister, die auch älter sind, ja, das erwartet doch Gott von uns, dass man auch sozusagen in Demut ihnen entgegenkommt. Und vielleicht liegt es auch manchmal an unserer Schulausbildung, dass gefordert wird, behauptet euch und rechtfertigt eure Meinung. Das ist für die Schule alles gut. Aber für das Gottdienen haben wir hier eine andere Richtlinie. Da sollte auch der junge Mensch das Verständnis haben und zu wissen, wo er umschalten muss. Und wo er wissen soll, hier, jetzt habe ich aber demütig zu sein, jetzt muss ich Gottes Wort ausleben, jetzt spreche ich nicht mit Menschen meines Alters, sondern da ist ein älterer Bruder, den schätze ich, den ehre ich. Oder auch den Eltern gegenüber habe ich Achtung, Respekt, ihre Worte sind mir nicht gleichgültig. Auch da zeigt sich doch, ob ein junger Mensch demütig ist, dann wird er auch seinen Eltern gegenüber den Respekt entgegenbringen, der von biblischer Seite aus klar und deutlich, ohne Wenn und Aber, gefordert wird. So sagt uns Gottes Wort. Jeder, der im Haushalt Gottes wohnhaft ist und zur Familie Gottes gehört, der soll nach der Demut trachten und soll sie ausleben. Wir haben im Philipperbrief in Kapitel 2, hier den dritten Vers, nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen höher, denn sich selbst. Eine andere Übersetzung sagt, lasst alle Rechthaberei. Also dies Bestehen auf das eigene Recht. Ich habe Recht und fertig und dabei bleibe ich und davon lasse ich nicht. Gottes Wort lehrt uns einen besseren Weg. Lasst alle Rechthaberei, besonders nochmal im Hinblick auf die jüngeren Menschen, auf die Jugend, sondern durch Demut achte einer den anderen höher, denn sich selbst. Und dann geht der Schreiber auf Christus über, der die himmlische Herrlichkeit verließ, um sich selbst zu erniedrigen und gehorsam wurde bis ans Kreuz. Was heißt das? Bis zur Aufgabe des Lebens. Und wenn ich jetzt von der Demut spreche, hat das in dieser Zeit nicht diesen großen Wert, dass das was mit der Aufgabe unseres Lebens zu tun hat. Nein, nur mit der Aufgabe des eigenen Ichs und mit der Selbstsucht. Das sollen wir lassen. Und wenn wir uns wirklich vor Gott recht sehen, dann werden wir uns danach ausstrecken und werden wirklich auch diese Rechthaberei, manche haben besonders damit zu tun, werden wir diese auch lassen. Ich lese einen weiteren Vers aus Römer 12, Vers 16. Habt einerlei Sinn untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Hier wird von uns diese eine Gesinnung gefordert, eben auch das ganze Gegenteil von Rechthaberei, wo zwei Gesinnungen aufeinander prallen und es da nur Unruhe gibt. Aber hier werden wir aufgefordert, einen Sinn zu haben und trachtet nicht nach hohen Dingen. Und manche, die streben so sehr auf ihre Erfolgsleiter nach oben oder auch vielleicht manchmal innerhalb der Gemeinde und verhalten sich da nicht richtig und da nicht richtig, weil sie vielleicht so ein bisschen immer mehr nach oben streben. Aber wenn Gott wirklich einen Menschen gebrauchen möchte, dann sehen das die Geschwister. Und das sind manchmal so die Stillen im Lande, wo sie dann sagen, wäre es nicht mal gut, dass der Bruder auch ein bisschen mehr rangezogen wird oder mehr sich beteiligt im Werke des Herrn. Und Christus gibt uns ein gutes Beispiel. Wenn du eingeladen wirst, dann setz dich nicht gleich oben an der Tischkante hin, sondern setz dich unten hin. Und wenn dann der Hausherr kommt und fordert dich auf, setz du dich mal oben hin, dann sozusagen ist alles in der besten Ordnung. Und so sollte auch ein jeder, der vielleicht empfindet, mitzuarbeiten im Reiche Gottes, warten, bis man zu ihm sagt, drücke auf, lieber Freund. Und dann wird man auch sehen, wie Gott seinen Segen dazu gibt und seine Hand drauf legt und man nicht nach eigener Ehre trachtet oder Ausschau hält. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Wer Ruhm und Erfolg hat, der wird oft höher angesehen als andere. Aber Gott sieht eben das Herz an. Gott hat eine andere Sichtweise auf seine Kinder. Gottes unergründliche Liebe, sie suchte auch damals den verkrüppelten Bettler. Und Petrus und Johannes sahen ihn und heilten ihn durch die Kraft Gottes. Und Gott in seiner Weisheit und Allwissenheit, er sieht auch die Demütigen im Lande, die wirklich in aller Herzensdemut Gott dienen. Manchmal schon von der frühen Jugend an. Und man sieht, der Mensch ist demütig, der bildet sich nichts ein und ist so vielen doch zum Segen in der Gemeinde. Wie kann man diese Demut erlangen? Indem man einmal ernst Gott bittet, Herr Gott, hilf du mir, demütig zu sein. Und wenn da die Versuchung kommt und der Versucher kommt und sagt, Mensch, das hast du aber so gut gemacht und du wirst überschüttet mit Lob, bitte Gott innerlich demütig zu bleiben. Und danke Gott schon im Stillen, wenn du gelobt wirst, danke Gott für seine Hilfe und danke Gott zu Hause auf deinen Knien. Und bitte in Ernst, nicht hochmütig zu werden, dir darauf nichts einzubilden. Manche aber erlangen diese Demut nur im heißen Schmelzofen, wo wirklich alle Schlacke entfernt wird und nur noch das reine, edle Metall übrig bleibt. Lass uns einmal aufschlagen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 7, 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Kapitel 12, Vers 7. Da schreibt Paulus so, auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, die mir gegeben, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Also Paulus schreibt, dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe. Er hatte Offenbarungen gehabt und man geht eigentlich davon aus, dass das, was er hier vorher schreibt, einmal im zweiten Vers, ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren, und dann geht er weiter in Vers 4, der ward entzückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Paulus schreibt jetzt nicht, ich war der Mensch, aber man geht davon aus, dass er es war, weil er ja dann auch später schreibt, auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe. Er mag ja auch noch andere Offenbarungen gehabt haben, aber zweimal finden wir das Wort hier überhebe auf, und zum Schluss des Verses noch einmal. Also Gott lässt manche Dinge auf seine Knechte, auf seine Kinder, auf seine Diener kommen, so dass auch die Seele von Stolz und Hochmut ganz und ganz geläutert und rein wird. Und manchmal beobachtet man auch den einen oder anderen, wo vielleicht diese Demut fehlte. Aber Gott, er lässt irgendwas kommen im Leben des Menschen oder was da auch immer er für gut erachtet, dass er von Stolz und Hochmut gereinigt und geläutert wird. Und man sieht dann, wie so dieses geistliche Leben des Menschen, wo Gott ihn auch in den Schmelzofen hineinkommen lässt, wie die so Form annimmt, wie der Mensch edler wird, angenehmer, liebevoller und langmütiger und mit dem man dann auch danach besser auskommt. Das alles bewirkt Gott, wenn er den einen oder anderen im heißen Schmelzofen hineinkommen lässt. Also können wir aus diesem Abschnitt hier entnehmen, dass es für Paulus nötig war, in der Demut zuzunehmen, dass ich mich nicht überhebe der Offenbarungen. Und das Gleiche will Gott doch auch bei uns. Er möchte nicht, dass wir uns überheben, wer wir auch immer sein mögen, sondern in der wahren Demut leben. Und wenn ein Evangelist oder ein Mitarbeiter Erfolg hat, ja, der muss darüber wachen, dass er demütig bleibt und sich nicht aufbläht. Paulus hatte ja auch einen Rat gegeben, wir lesen diesen im Galaterbrief, Kapitel 5. Vers 26. Da heißt es, lasset uns nicht eitler Ehre geizig sein. Wir sollen nicht nach Ehre trachten, nicht danach streben, sondern wir sollen vielmehr die Demut suchen. Begehre nicht die Ehre oder das Ansehen, steige vielmehr freiwillig auf eine niedrigere Stufe herab, damit der andere höher steht. Das ist, was Gott von uns erwartet. Und suche du auch immer wieder die demütige Seite. Zu diesem Thema habe ich einiges, was Bruder Riegel mal niedergeschrieben hat. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal was von ihm las. Er war ja vom Aussehen sehr jugendlich und war aber von der Verkündigung als Prediger sehr bekannt. Und früher trug man ja auch noch Bärte. Und dann kam er an manchen Orten hin, dann sagte man zu ihm, wir dachten, hier kommt ein Mann, ein Prediger. Und jetzt kommt da so ein bleicher Jüngling fast an, dass man denkt, er ist mal gut 20 und man hat ihn dann gar nicht so akzeptiert. Und das hat ihm auch manchmal Ankämpfe und Versuchungen bereitet. Nun schreibt er aus seinem Leben, das möchte ich hier mal vorlesen, es ist aus einem Buch, nehme immer die demütige Seite. Als Jesus vor Pilatus stand, beschuldigten die Juden ihn in vielen Dingen. Pilatus bemerkte, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Jesus hätte sich selbst verteidigen können, aber er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Welch ein Beispiel für uns. Es ist einfacher, sich aufzuregen und zu kontern, wenn du falsch beurteilt und heftig kritisiert wirst und man sich dir gegenüber falsch verhält, als Nächstenliebe zu zeigen, die langmütig und freundlich ist, die alles verträgt und alles duldet. Es war mitunter mein Los, dass ich an Plätzen war, wo mir starke Abneigung entgegengebracht wurde. So schreibt jetzt der Bruder Riegel. Ich wurde verurteilt und hart kritisiert und gleichzeitig war ich unschuldig vor Gott. Das kommt natürlich von der Tatsache her, dass Menschen zu sehr dazu geneigt sind, danach zu beurteilen, was die Augen sehen und die Ohren hören. Paulus hatte diesbezüglich viel zu ertragen. Einmal berichtet er uns, mir stand niemand bei. Aber sein Trost wurde folgendermaßen zum Ausdruck gebracht, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Ich füge das dazwischen, das ist wichtig auch für uns. Wenn es durchs Tal der Demut geht, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Weiter lese ich, ich habe es mir zur Lebensregel gemacht, immer die demütige Seite einzunehmen und sich zu fügen, selbst wenn die Verweise und scharfen Rügen falsch adressiert waren. Mit anderen Worten, sie galten ihm gar nicht. Ich bin vor den Füßen meiner Brüder auf mein Angesicht gefallen und habe um Mitleid gefleht, als es schien, dass das Urteil ohne Mitleid abgegeben wurde. Ich werde keine Trennung zwischen mir und meinen lieben Brüdern erlauben, weil wir Mitarbeiter in dem einen Werk sind. Wenn mich jemand fragt, woher hast du diese Wunden, dann wird meine Antwort sein, ich bin geschlagen im Hause meiner Lieben. Sacharja 13, Vers 6. Ich habe niemals irgendetwas verloren, indem ich die demütige Seite eingenommen habe. Am Ende habe ich unermesslich gewonnen. Manche Augenblicke wollte es so aussehen, als ob ich der Verlierer wäre. Aber in jedem Fall habe ich letzten Endes außerordentlich gewonnen. Wenn wir Gott treu bleiben und gute geistliche Gesinnung offenbaren, Gott, der die Herzen kennt, wird uns aufhelfen. Über genau denselben Punkt sagt Paulus, mir ist aber ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Tage. Der Herr ist aber, der mich richtet. Und unter diesem Gericht stehen wir zu guter Letzt jeder einmal persönlich ganz alleine. Der Herr wird uns einmal richten und deshalb sollen wir in aller Demut dem Herrn dienen und nachfolgen. Und als ich das erste Mal einen Artikel las und man auch hier diesen Vers aus Sacharja 13, Vers 6 erwähnte, der ist mir sehr, sehr groß geworden. Wir stehen zusammen als Volk Gottes und es kommt vor, dass da manch einer ein Wort zu uns sagt, das uns sehr zu schaffen macht. Und wie auch Bruder Riegel dann hier schreibt, wenn mich jemand fragt, woher hast du diese Wunden oder wie geht es dir? Ja, habe so meine Anfechtungen. Und dann, dass er antwortet, ich bin geschlagen im Hause meiner Lieben, im Hause meiner Brüder oder Geschwister ist hier mir ein Schlag zuteil geworden, aber mit der Gnade Gottes will ich das überwinden, will ich den Sieg davon tragen. Und so wollen auch wir danach schauen, immer auf die demütige Seite zu bleiben. Und nicht auf die hochmütige Seite, da gehen schon genug. Da strecken wir uns gar nicht danach aus als Kinder Gottes. Demut ist also ein herrliches Juwel, zusammen mit anderen biblischen Tugenden, die man in der Welt nicht finden kann. Die findet man nur beim Gottdienen und im Reiche Gottes und die finden wir nur in der Heiligen Schrift beschrieben. Danach wollen wir uns ausstrecken. Nun, die Feinde der Demut werden immer wieder versuchen, das Werk Gottes zu stören oder in der Gemeinde einzusickern. Wir wollen aber wachsam sein. Wir wollen doch dem Herrn in aller Demut dienen, wie auch Paulus es erwähnte in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Ich lese hier die Verse 18 und 19. Apostelgeschichte 20, die Verse 18 und 19. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisset von dem ersten Tage an, da ich bin nach Asien gekommen, wie ich alle Zeit bin bei euch gewesen. Ein beständiges Vorbild, wie ich alle Zeit bin bei euch gewesen und dem Herrn gedient habe mit aller Demut und mit viel Tränen und Anfechtungen, die mir sind widerfahren von den Juden, so mir nachstellten. Und so bezeugte Paulus aus seinem eigenen Leben: Ich habe dem Herrn gedient mit aller Demut. Er, der gebildete Paulus, der studierte Theologe, so würden wir heute sagen, der Pharisäer gewesen ist vorher, der was aufzuweisen hatte, auch von seiner Bildung her, vielleicht von seinem Wesen. Er war römischer Staatsbürger, das galt damals auch sehr viel. Und trotz diesem allem, ich habe dem Herrn gedient mit aller Demut. Wollen wir das auch so tun, wie es Paulus praktiziert hat in seinem Leben? Wenn ja, dann lasst uns es auch so ausleben, wie Petrus sagt: Wir wollen festhalten an der Demut. Und was das bedeutet, das wissen wir ja auch. Festhalten, nicht loslassen. Amen.